So ist alles heute ein bisschen anders. Mich hat übrigens meine eigene Technik im Stich gelassen. Das lehrt einen, dass man wirklich nur auf Jesus sich verlässt und auch nicht auf Technik. Das ist schon mal gut. Seht ihr das Bild? Ich glaube, ohne Erklärung kann man nichts mit anfangen. Also keine Angst, es gibt keinen mathematischen Exkurs in Projektion. Stellt euch einfach vor, ihr habt verschiedene Gegenstände, die sind dreidimensional. Hier so eine fast Halbkugel, hier ein Zylinder. Wenn ihr die auf einen Overhead-Projektor legt, ne, dann gibt es ja ein Bild an der Wand. Das Bild ist zweidimensional, ne, also flach, ne, so wie hier. Und es gibt hier so einen Kreis, ne, je nachdem, wie ihr den drauflegt, den Zylinder, habt ihr einen Kreis als Projektion, als zweidimensionales Bild. Eingehen, es geht eine Information verloren, ne, also eine Dimension. Wenn du jetzt nur diesen Kreis hier siehst, ne, diese Projektion, also das, was du dann an der Wand siehst beim Overhead-Projektor, kannst du nicht rückschließen, was der Gegenstand war. Ne? Also ich bin eigentlich gewohnt, dass alle Amen sagen, wenn ich predige, aber okay, nee, das ist auch gut so, sorry, das ist gut, ihr sollt nicht zu allem Ja und Amen sagen. Ne? Das ist manchmal sehr gefährlich, manchmal bin ich überrascht bei manchen Liedern. Okay, also, ne, du siehst einen Kreis als Projektion an der Wand und dann denkst du, das war bestimmt ein Kreis oder es war eine Kugel, aber es kann auch eine Halbkugel oder ein Zylinder gewesen sein. Ne? Okay? Okay, ich sehe schon, es wird ein bisschen schwierig, der Anfang. Aber es ist wichtig zu verstehen, was ist der Titel? Ich habe, wir leben im Glauben, nicht im Schauen oder eigentlich die richtige Perspektive zu bekommen, den richtigen Blickwinkel. Damit, wenn du die Dinge siehst, du entscheiden kannst, was ist jetzt eigentlich los? Ja? Oder anders gefragt, was ist meine Realität? Meine Realität, würde man normalerweise sagen, ist bestimmt durch das, was ich sehe. Ne? Eigentlich. Ne? Oder doch nicht? Jetzt ist die Frage natürlich, was sehe ich überhaupt? Ne? Also wir wissen, wir sehen nur einen bestimmten Frequenzbereich, doch Infrarot. Ne? Das heißt, es ist nicht, ich sehe bestimmte Dinge überhaupt nicht und trotzdem machen sie meine Realität aus, ne? Meine Welt. Das ist im geistlichen Glauben genauso. Hier noch kommt dazu, ich sehe etwas und denke, ah, das muss eine Kugel sein oder das. Ne? Es passiert etwas in meinem Leben, vielleicht was Schlimmes und ich treffe einen Rückschluss, was es sein könnte. Muss es nicht so sein, ne? Das heißt, die Dinge sind manchmal anders, als sie erscheinen. Okay? Könnt ihr mir folgen? Nicht alles, was so geschieht in meinem Leben, ist tatsächlich so. Ne? Ja, ich erlebe irgendwas, habe eine Erfahrung oder eine Emotion und dahinter steckt eigentlich was viel Größeres, was ganz anderes. Ja, das soll eigentlich das hier zeigen, ne? Wichtig ist jetzt, oder die Frage ist, wie kann ich richtig sehen? Wie bekomme ich die richtige Perspektive, um mit den Augen des Herzens zu sehen? Also man sieht schon an dieser Formulierung, mit was sehe ich nicht? Ne? Mit meinem Verstand. Ja, Verstand ist nicht schlecht, aber nicht höchste Priorität. Ne? Verlass dich nicht auf deinen Verstand, ne? Sondern erkenne ihn auf all deinen Wegen, dann wird er selbst deine Pfade ebnen. Ne? Sprüche 3,6. Das hat der Schempf als erstes gebraucht, seinen Verstand hat es versucht zumindest. Geht nicht gut, weil du siehst nicht alles. Ne? Mein Verstand sagt mir, es war wahrscheinlich eine Kugel. Ne? Aber das heißt, es ist wichtig, richtig zu sehen. Und richtig sehen heißt, mit den Augen des Herzens zu sehen. Ja? Nur mit den Augen des Herzens sehe ich die Dinge, wie sie wirklich sind, ne? Sehe ich auch in den Frequenzbereichen, ich nicht sehen kann. Ich sehe im Geistlichen die Dinge. Ne? Die Bibel spricht oft von einer unsichtbaren Welt und von einer sichtbaren Welt. Und klar, wir leben in der sichtbaren Welt. Ne? Die Dinge manifestieren sich. Ich habe hier Materie, Dinge, die ich anfassen kann. Und doch wird unsere Welt bestimmt durch die unsichtbare Welt, durch Dinge, die wir nicht sehen, ne? Die ich aber mit den Augen des Herzens erkennen kann. Ja. Ja, ich weiß mit den Augen des Herzens, dass meine Frau mich liebt. Es besser weiß oder so. Ihr kennt es vielleicht als Männer. Aber sie liebt dich trotzdem. Ne? Ich habe mal ein T-Shirt geschenkt bekommen, da stand auf Englisch: Man to the left, because women are always right, ne? Das hat meine Tochter auch gleich dann ihrem Englischlehrer gezeigt, ne? Ich sag, es gibt Dinge, die sind nicht materiell, aber die sind real. Liebe ist real, ne? Leidenschaft. Ich geh mal weiter, ich komm. Ah ja, ich muss ja hier. Ne? Hier, hier, hinten, ne? Ich glaube, du musst gerade noch neu raus reinstecken. Okay, dann. Dann Blätter, genau. Ich möchte euch aus dem 2. Korinther 5 lesen. Und ich setze ab Vers 5 ein. Uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll zu Hause unseres irdischen Körpers zu verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat, ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Also keine Sorge, es war kein Suizidaufruf, ne? Sondern es geht um die Tatsache, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist, die wir Jesus kennen, wir ein Leben nach dem Tod erwarten, aber wir leben noch in dieser, wir leben aber eben im Vertrauen, ne? Und nicht im Schauen, weil wir all diese Dinge, die eigentlich diese himmlische Welt ausmachen, nicht sehen. Nur mit den Augen des Herzens. Ich gehe mal zur nächsten Folie, ich sage nur was dazu. Ich greife nochmal diesen einen Vers hier raus, ne? Deshalb kann nichts und niemand unsere Zuversicht nehmen, ne? Zuversicht nehmen. Ich könnte es auch als Frage formulieren wie hier: Was bestimmt deine Realität? Was bestimmt die Realität für dein Leben? Wie triffst du deine Entscheidung? Was treibt dich an? Oft wird die Realität bestimmt durch das, was ich mit meinen Sinnen wahrnehme, ne, was ich sehe, taste, fühle, höre und so weiter, was ich empfange. Manche verlassen sich auf ihr Bauchgefühl, manche auf ihre Emotionen. Ne, wenn ich irgendwas spüre, ich gehe irgendwo vorbei, die Leute lachen und dann denke ich, ah, die lachen über mich, ne, habe ich ein Gefühl, eine Emotion und plötzlich ist meine Realität, ich bin abgelehnt. Ne? Ist das die echte Realität? Nö. Wahrscheinlich haben sie einfach gerade einen Witz gemacht. Ne? Das heißt, ne, denkt an diese Projektion vorhin, ich muss lernen, richtig zu sehen. Ich muss lernen, die Dinge richtig zu unterscheiden. Was ist meine Realität für mein Leben? Du gehst vorbei, die Leute lachen vielleicht, aber nicht über dich und du lässt es zu, dann wird es deine Realität bestimmen. Du wirst dich abgelehnt fühlen, du wirst auch andere ablehnen und so weiter. Ihr kennt diese Geschichte, ich glaube, ich krieg's nur sinngemäß hin. Der eine will ein Bild an die Wand hängen, ne? Und braucht einen Hammer. Ne? Will den Hammer beim Nachbarn, denkt, ah, der Nachbar hat doch einen Hammer. Ne? Dann kommt ihm alles, ah, der hat die letzten 3 Tage mich gar nicht gegrüßt, ist das doch ein Simpel. Ne? Und überhaupt, und steigert sich so rein. Ne? Und irgendwann klingelt er bei dem Nachbarn und sagt, behalt doch deinen Scheißhammer selber. Ne? Das heißt, hier ganz krass, seine Realität war bestimmt durch gewisse Dinge, ne? Wie er den Nachbarn gesehen hat, wie er sich selbst gesehen hat und so weiter. Ne? Deine Realität wird bestimmt, wie du dich selbst siehst und auch was dein Gottesbild ist, auch wenn du keins hast, dann hast du nämlich auch eins. Und deswegen ist es, jetzt gucke ich mal, was habe ich eigentlich da hingeschrieben. Was ist wichtig oder was bestimmt die Realität deines Lebens? Sind es deine Umstände, Gefühle, Vergangenheit? Ich habe hier nur aufgezählt, ne? Du kannst vielleicht noch mehr aufzählen von deinem Leben. Ist es nur dein sichtbares Umfeld und so weiter? Aber hier heißt es ja, Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet. Das heißt, dieses neue Leben bedeutet neue Perspektive. Die Bibel sagt sogar, in Christus sind wir eine neue Kreatur. Ich sage sogar, das wirkt sich selbst auf meine DNA aus. Ne? Also ich habe manche Erbkrankheiten nicht, die ich eigentlich haben sollte. Ne? Du bist eine neue Kreatur. Und wir brauchen auch diese neue Sichtweise, dieses neue Sehen, diese neue Perspektive. Ja? Die Frage ist jetzt, wie bekomme ich diese neue Sichtweise? Wie bekomme ich diese neue Perspektive? Wie komme ich dahin? Ich sage es schon, interpretieren habe, wie ich Dinge, die in der sichtbaren Welt passieren, wie ich damit umgehe. Ne? Seid ihr noch bei mir? Ja, das heißt, es passiert was. Beispielsweise bei mir im Job was passiert. Ne? Ich hatte eigentlich ein schönes Leben in meinem Job, unter gewissen Umständen. Und plötzlich ist was passiert und ich habe einen extra Job obendrauf gekriegt. Ne? Plötzlich war meine Welt irgendwie durcheinander. Ne? Dann kam ich zu Gott und habe gesagt, Herr, was ist los? Ne? Dann kam dieser, was ich vorhin schon sagte, vertraust du mir? Auf jeden Fall musste ich dann entscheiden, wie gehe ich damit um? Eine Entscheidung kann sein, Gott hat mich nicht mehr lieb. Das habe ich jetzt ein bisschen lächerlich gesagt, aber manchmal denken wir so, ne? Gott hat mich nicht mehr lieb, meine Tochter ist krank, plötzlich muss ich ja Entscheidungen treffen, ne? Muss ich interpretieren, was ist das alles, ne? Meine Vergangenheit, mein Lehrer hat immer gesagt, aus mir wird nichts zum Beispiel, ne? Oder du wirst nie, keine Ahnung, das oder jenes tun. Vielleicht bist du aufgewachsen und einer deiner Eltern oder beide Eltern haben dich verlassen, ne? Kann auch sein, dass du unbewusst sagst, du fühlst dich schuldig, ne? Du denkst, du dich verlassen hat. All das bestimmt dich letzten Endes, ne? Oder kann dich bestimmen. Ist aber nicht die Realität. Ja, selbst wenn Vater und Mutter dich verlassen, Gott verlässt dich nie, ne? Also, ihr seht schon, das ist so, es passieren Dinge in dieser sichtbaren Welt, die ich aber in einen größeren Kontext, in einen größeren Rahmen bringen muss, um sie zu verstehen, ja? Anders ausgedrückt, ich brauche einen Bezugspunkt, ne? Also bei diesen Projektionen, damit ich die Dinge richtig sehen kann, dass ich sie einordnen kann, ne? Ich muss irgendwo verankert sein. Die Bibel sagt das ganz einfach, oder Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ne? Punkt. Jesus ist die Wahrheit. Das heißt, ich kann nur richtig sehen, wenn ich Jesu Wahrheit in mir habe oder Jesus bei mir oder ich bei Jesus bin. Ja, nur in der Beziehung, nur in dem Zusammensein mit oder überhaupt richtig einordnen, richtig sehen, richtig interpretieren. Okay? Sobald ich außerhalb dieser Beziehung bin oder gar keine Beziehung habe, werde ich die Dinge falsch einordnen, schlechthin. Ne? Ich werde mich nicht geliebt fühlen, weil ich habe ja auch keinen Bezugspunkt. Ich bin verlassen worden, ich habe vielleicht eine schlechte Vergangenheit. Dann werden diese Dinge mein Leben bestimmen. Also wie kann ich mit den Augen des Herzens sehen? Ich glaube, ich habe jetzt viel auf Liebe herumgeritten und eigentlich ist das so der Hauptkernpunkt und für mich gehören die beiden oberen Punkte eigentlich so zusammen. Ich versuche es zu erklären. Wenn ich in meinem Leben zurück, welche Entscheidung du getroffen hast oder welche nicht, ne, wo du etwas nicht getan hast, dann bin ich überzeugt, etwas oder eine Sache, die uns am meisten behindert, verhindert, lähmt, ist die Furcht, ne? Oder die Angst. Ich habe in meinem Leben viele Dinge nicht getan, weil ich Angst hatte, ne? Wenn ich vergleiche im Leben, warum manche Leute etwas tun, und ich spreche jetzt nicht von Auto, tolles Haus und was auch immer, ne? Tolle Fassade, ne? In Klammern. Warum tun manche Leute das? Weil sie Angst haben. Angst, dass sie keine Anerkennung kriegen, Angst, dass sie keine Liebe bekommen, ne, und so weiter. Das heißt, bei den meisten Leuten ist irgendwo die Angst, die Motivation, etwas zu tun. Die Angst, nicht anerkannt zu sein, die Angst, nicht Teil der Gruppe zu sein, die Angst, dass man nicht geliebt wird eigentlich. Ne? Sehr subtil. Warum? Ihr kennt die Bibelstelle. Was ist der Gegenpol zu Angst? Liebe, ne? Oder ja, das heißt, die Liebe treibt die Furcht aus, ne? Und zwar die Agape-Liebe, ne? Es gibt verschiedene Begrifflichkeiten für Liebe, ne? Das eine ist für Sex, das andere ist für Freundesliebe, ne? Auch ein Freund kann sein Leben für einen anderen Freund geben, ne? Das ist die Philia. Und es gibt die Agape-Liebe, das ist die Gott, die Agape-Liebe, ne? Oder wenn Jesus Petrus so fragt, ne? Hast du mich lieb? In manchen Übersetzungen kommt es auch raus. Dann fragt er zweimal, hast du die Agape-Liebe? Und beim dritten Mal könnte man so interpretieren, hast du wenigstens die Freundesliebe? Ne? Kommt ein anderes Wort. Aber diese Agape-Liebe, ne, bekomme ich nur, Römer 5,5, Gottes Liebe ist ausgegossen, also Agape-Liebe, durch seinen Geist. Ne? Komm mal hier wieder zurück. Nicht, dass ich in die falsche Ecke gehe. Was steht hier? Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand oder Anzahlung gegeben hat. Ne? Okay, jetzt kommt so die... Jesus sagt, als er von der Welt ging, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich werde den Heiligen Geist zurücklassen. Ne? Das Wort, was hier verwendet wird, ist Anwalt, Fürsprecher, Beistand. Ich weiß nicht, wer von euch... Rotes Kreuz oder irgendwie im Geschäft müssen wir immer so einen Erste-Hilfe-Kurs machen, so online. Und da ist immer ganz wichtig, welche Nummer ich anrufe, damit irgendjemand herbeikommt. Ne? Der Heilige Geist ist der, der da ist, ne? Herbeikommt und Jesus uns schenkt. Jesus sagt auch, wir müssen mit Geist und Wasser neu geboren. Dieser Geist Gottes ermöglicht mir erst die Beziehung zu Gott, ermöglicht erst in seine Gegenwart zu kommen, in dieser Nähe zu sein. Die Bibel spricht auch von Wiedergeburt oder von Neuem Geborene. Eben wer nicht im Geist und Wasser neu geboren wird, oder vom Geist her, sagt Jesus. Das heißt, wenn ich diese Entscheidung treffe für Jesus, für Vertrauen, ja, und sage, ich vertraue dir, Jesus, in allen meinem ganzen Leben sein Geist kommt und ich ein neues Leben bekomme. Ne? Jetzt in Frage auf das Sehen des Herzens. Erst dann bin ich in der Lage zu sehen. Ja, das ist die Voraussetzung, dass ich wirklich sehen kann. Ja. Und dann gilt es wirklich in dieser Beziehung zu bleiben. Deswegen habe ich hier geschrieben, durch Überwindung meiner Angst oder durch Wandel in der Liebe. Ihr kennt die verschiedenen Geschichten in der Bibel, wo Angst eine Rolle spielt oder auch die Liebe. Wenn ihr mal lest, was ist die stärkste Kraft eigentlich, ne, wie es in der Bibel beschrieben steht, dann ist die Liebe, ne, die Leidenschaft, die Liebe, ne, stärker als der Tod. Ne? Was hat Gott motiviert, wirklich auf die Welt zu kommen, ne? Das war auch die Liebe. Ne? Liebe ist erstmal hier so ein bisschen abstrakt. Ne? Man hat es erst so im Kopf, aber nicht im Herzen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ich das in mein Herz hineinlasse. Und umso mehr ich verstehe, also verstehe heißt mit dem Herzen, dass umso mehr wird mein Leben verändert. Umso mehr kann ich auch sehen und habe diese Perspektive für mein Leben. Ne? Ich kann plötzlich unterscheiden, wenn Dinge in meinem Leben auftreten und ich weiß, Gott liebt mich, ne, und lässt mich zu. Ne? Viele, mit denen ich spreche, die irgendwelche Schicksalsschläge haben oder so, warum lässt Gott das zu und so weiter. Ne? Ich weiß, dass Gott es gut meint mit mir. Manche Schicksalsschläge habe ich selber verbockt, ne? ganz einfach. Anderes muss ich einfach verstehen, es gibt auch... Ne? Johannes 10,10, der Feind, ne, der Widersacher Gottes kommt, um zu stehlen, zu rauben, zu verderben. Ne? Und Jesus sagt, ich aber bin gekommen, dass sie Leben im Überfluss haben. Wir müssen verstehen, dass wir eigentlich mitten im Krieg leben. Ne? Der Feind, der Teufel, ja, den gibt's, ne? Der kann Gott nicht angreifen, also wen greift er an? Uns Menschen. Ne? Und wann greift er uns Menschen am liebsten an? Wenn wir uns reinkommen oder kommen möchten. Das muss ich auch verstehen, weil manche Dinge, die passieren, passieren deswegen. Aber Gott ist stärker. Ja? Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, heißt es. Ich glaube, dass ein großes Geheimnis Oder ich versuche es mal anders zu formulieren. Ne? Also wie kann ich mehr glauben, mehr vertrauen? Wie geht es? Ne? Wenn ich jetzt jemand fragen würde, wie kann ich irgendwelche Muckis aufbauen, ne? Dann wird kommen, du brauchst ein neues Ernährungsprogramm, keine Ahnung, Eiweiß. Also mein Sohn geht, glaube ich, gerade ins Fitnessstudio und hat irgendwelche komischen Sachen da rumstehen, ne? Irgendwelche komische Shakes und was er dazu sich nimmt. Dann wird immer trainiert, ne? Irgendwelche Muskeln, Hanteln und so weiter. Gesundheit. Wie sieht es jetzt im Kies? Das ist so meine Frage gewesen. Oder meine Frage. Und ich glaube, die Antwort liegt ganz banal in der Beziehung zu Jesus. Das klingt zwar jetzt ganz einfach, aber diese Beziehung zu Jesus ist umkämpft. Ja. Wann hast du in deinem Terminkalender das nächste Date mit Jesus oder mit Gott? Du hast keinen Terminkalender. Also wenn du manche Sachen nicht einträgst, nicht mal als Plantermin, dann werden sie nie zustande kommen. Das heißt, diese Beziehung ist umkämpft. Diese Beziehung, und ich rede nicht von Religiosität, so die Dinge, die man halt tut, damit sie richtig sind, weil ich glaube, wenn ich diese Liebe oder wenn ich ergriffen bin von dieser Liebe, wie Jesus mich liebt, dann verändert mich das und ich liebe zurück. Ne? Weil ich sage mir immer so, wie es in der Bibel steht, ich kann ihn zurücklieben, weil er mich zuerst geliebt hat. Und das hilft mir. Und diese Liebe verändert mich. Wenn du schaust, es gibt, glaube ich, eine Statistik, wie viel Millionen Butterbrote die Mütter täglich oder in so viel Zeit schmieren, was sie alles machen, wie viele Stunden und so weiter. Ne? Die könnte man gar nicht bezahlen. Ne? Sie machen es aus Liebe, ne? Für ihre Familie, für ihre Kinder. So hat Gott aus Liebe, als wir noch getrennt, Feinde waren von ihm, seinen Sohn gesandt. Ne? Das heißt, diese Liebe verändert mich, diese Agape. Und noch was, diese Liebe, die muss ich erfahren. Ich brauche diese Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ich kann viel über diese Liebe lesen. Ne? Wenn jemand sagt, ich möchte in der Bibel anfangen zu lesen, würde ich sagen, fang doch mit dem Johannesevangelium an. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo es von hier nach da muss. Ne? Das heißt, ich brauche diese Begegnung mit Jesus. Und das ist etwas Übernatürliches. Das ist etwas, wo du merkst, wow, ich bin geliebt. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch sich an den ersten Kuss erinnert und was ihr dabei empfunden habt, aber es ist auf jeden Fall besser. Ne? Dieses, du bist geliebt. Ne? Und dieses, du bist geliebt. Was passiert dann? Wer in Gottes Augen? Ja, du bist nicht nur irgendeine Nummer, nicht nur irgendein Arbeiter, der halt seinen Job macht und wenn dann halt gekürzt wird, fällst du raus. Ne? Bei Gott bist du ganz, ganz wichtig. Und es steht sogar schwarz auf weiß oder je nachdem, welcher Farbe deine Bibel gedruckt ist. Es steht aber, ne? Gott hat seinen Sohn gesandt, als wir noch getrennt waren, ne? Um dir zu begegnen. Und wenn ich diese Begegnung habe mit dieser Liebe, dann verändert es Dinge. Und wisst ihr was? Ich habe in meinem Leben immer versucht, mich anzustrengen. Ne? Ich glaube, ich war auch der Typ, der dann versucht hat, den Fluss zu durchschwimmen, ne? Und nicht mit dem Floß. Ne? Wir versuchen vieles aus eigener Kraft, ne? Weil wir nicht abhängig sein wollen. Aber und wir versuchen auch im Guten, ne? Dinge richtig zu machen, auch im Glauben. Und es wird so viel einfacher, wenn die Liebe uns motiviert, ne? Also nicht die Angst, dass ich irgendwann in die Hölle komme oder ne, irgendwas nicht richtig mache, weil ich eins der Gebote nicht gehalten habe. Was sagt Jesus? Das wichtigste Gebot, ne? Liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand, ne? Und den Nächsten wie dich selbst. Und diesen beiden hängt das Gesetz und die Propheten. Ne? Wer liebt, tut nichts Böses. Ne, das ist. Ich wünsche uns, dass wir in diese. Ich glaube, dass sich viel verändert, wenn wir nicht versuchen, selber irgendwie was zu pushen oder ne, aus eigener Kraft zu tun, sondern in diese Position dieser Liebe kommen. Und ich habe immer dieses Bild vor Augen. Martha, Maria, ne? Kennt ihr die Geschichte? Martha war viel besorgt. Ne? Man könnte jetzt auch sagen, die hat ja wahrscheinlich recht, der Kuchen hat gefehlt, es war kein gescheiter Kaffee da, man musste noch nachher denken. Dies. Und Maria hat aber den guten Teil erwählt. Tut man jetzt der Martha Unrecht? Ich glaube, wir sind oft in so einer Entscheidung, wo wir wählen müssen. Sind wir jetzt in dieser Aktion? Oder sind wir zu Füßen Jesu und hören zu? Mir fällt es schwer, zu Füßen Jesu zu sein und in Anführungszeichen nichts zu tun. Aber das ist es ja gar nicht. Du tust nicht. Martha-Typ, ne? Ich denke, hey, ich muss jetzt das machen, wir brauchen noch ein neues Schild und da und dort, ne? Und da fehlt noch ein Schrank und ich brauche noch da hinten irgendwie was und überhaupt. Ne? Das Geheimnis ist, wenn ich in diese Maria-Position komme, diese Position der Liebe, bekomme ich auch Klarheit für die ganz praktischen Dinge. Aber es ist eine Frage der Priorität. Ja, plötzlich fange ich an, klar zu sehen. Ne? Ich weiß so, in meinem Leben, man hat so die Liste der Dinge, die auf einen warten. Ne? Meistens die Liste der Probleme. Dann noch die letzten 10 ungelösten Probleme des letzten Monats. Und du denkst, ah, ich muss zur Arbeit, ich muss das und wie kann ich das lösen und dieses und ich muss den anrufen und da und dort, ne, und dann Hektik. Ihr kennt ja dieses Bild vom Laufrad, ne, und dann fängst du schon mal an, dich warm zu laufen, ne, das Hamster im Rad und läufst immer schneller, bis du tot rauskippst, ne. Wie konnte Gottes jetzt ein bisschen böse gesagt, ne, aber wir ticken oft so. Und was ist der Faktor? Ich muss und dann muss ich mir halt einen Terminkalender zulegen, wenn ich es so nicht auf die Reihe kriege, weil das ist mein Job, ne? Ich sag dir nicht, wann du stille Zeit machen sollst, ne? Ich sag nur, mach's einfach, ja? Nimm dir die Zeit, ne? Meine Frau und ich, wir sind seit schon lange verheiratet. Wir sind im 7. Ich konstruiere jetzt mal, ne? Mein Chef kommt zu mir, sagt, oh, Herr Schempf, Sie haben sich so stark hier investiert. Nehmen Sie doch mal einen Tag frei und machen mit Ihrer Frau sich einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, ne? Vielleicht so ein Wellness-Wochenende, ne? Und kommen dann frisch erholt wieder zurück. Macht das euer Chef? Kennt jemand einen Chef, der das machen würde? Also ganz, ganz direkt und brutal gesagt, wenn du dir nicht Zeit für deine Frau nimmst oder für deinen Partner, dann wird's keiner machen. Ja, wenn du dir nicht Zeit nimmst für Gott, dann wird's keiner machen. Ne? Es wird keiner sagen, mach's jetzt. Ne? Das heißt, ich bin verantwortlich, mir diese Zeit zu nehmen. Meine Frau und ich versuchen dann, so zusammen zu frühstücken oder wo wir einfach Zeit zusammen haben, einfach Zeit zusammen zu verbringen. Ne? Beziehung mit Gott zu pflegen, mit Jesus zu pflegen, weil das ist der Schlüssel für deinen Alltag. Ich stelle fest, wenn ich es dann schaffe, also ich bin oft in diesem Hamsterrad und irgendwann kippe ich da dann raus, dann meistens nicht so gesund. Aber wenn ich es schaffe, wirklich so zu Jesus zu kommen, zu Füßen, wirklich diese vielen Stimmen in mir, was zu tun ist, am Kreuz zu lassen, jetzt muss ich gucken, in welche Richtung ich deute, dann passiert was. Ich merke, wie ich durchdrungen werde von Frieden, ne, übernatürlichem Frieden, weil ich mit Bitten und Danksagen einfach das loslasse und zu ihm komme. Und was ich auch merke, also 80% der Probleme löst sich einfach so auf. Ne? Das ist echt witzig. Ne? Ich sage das mal einfach so als Zahl. Und für andere habe ich plötzlich Klarheit, was zu tun ist. Ne? Und so im Fluss drin bist. Ich möchte uns da Mut machen, hier zu dem Eigentlichen zurückzukommen, wo es um Beziehung geht. Ja, was eigentlich Christsein ausmacht. Ja, und wir können das auch Wandel im Geist nennen, ne? Weil wir brauchen den Heiligen Geist, der ja das Pfand ist, die Bestätigung, dass wir Kinder Gottes sind. Ne? Der Geist in uns bestätigt, dass wir Kinder Gottes sind. Ich habe meinen himmlischen Vater. Ja? Ich bin Sohn. Dein Vater kümmert sich um dich. Er liebt dich. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht. Es ist ihm nicht egal, wenn du krank bist, wenn du vielleicht Probleme im Job hast. Ja? Aber unsere Realitätswahrnehmung ist oft ganz unterschiedlich. Ne? Und wir müssen unsere Wahrnehmung in Einklang bringen mit der Wahrnehmung Jesu oder mit Gottes Wort. Gottes Wort hilft uns auch dabei, ne? Uns zu synchronisieren, sage ich jetzt. Im Himmel verankert sein. Ja, die Dinge, die ich tue, tue ich aus dieser Beziehung heraus, aus dieser Sohnschaft? Ich mag diese Stelle, wo Jesus getauft wird. Und was ist die Bestätigung? Der Vater sagt, du bist mein geliebter Sohn. Ne? Alles, was Jesus getan hat, hat er aus dieser Identität der Sohnschaft herausgetan. Ja, wenn du, ich gucke gerne Actionfilme an, dann gibt's halt die Bösewichter, die Guten, ne? Und bei den Guten ist dann immer so, ja, ich muss halt meinen Job tun oder tu deinen Job, ne? Da ist einfach, du musst deinen Job tun, ne? Du musst funktionieren. Das ist eher ganz anders, ne? Jesus sollte nicht funktionieren, er sollte Sohn sein. Und das Geheimnis ist, bin ich Sohn, bin ich Tochter? Dann verändert sich was. Ich bin in einer ganz anderen Position. Ich bin nicht der Knecht, der etwas aus dieser Beziehung heraus kann ich ganz leicht und im Frieden Dinge tun. Und dann auch die richtigen Dinge. Okay, ich habe, genau, wir wollen heute Abendmahl feiern. Und mir ist eigentlich wichtig, wenn wir das Abendmahl nehmen, wir werden noch ein Lied spielen. Ich meine, ich habe eigentlich den Text hier. Im Englischen heißt es Reckless Love. Im Deutschen ist es übersetzt mit gewagte Liebe. Diese Liebe, wo Gott dich wirklich liebt, ne? Wo Gott dich bedingungslos annimmt. Jetzt muss ich meinen Zettel finden. Ich glaube, die Antwort in meinem Job, was kann ich da oder dort optimieren in meinem Leben? Ne? Diese Gedanken, wo ja auch okay sind. Ich will im Job, sag ich mal, lese mal die Verheißung im Alten Testament, ne? Die Segensverheißung, das ist krass, ne? Ne, wir sollen Kopf sein, nicht Schwanz, gesegnet in allen Dingen und so weiter, ne? Ganze Seiten voll. Und das sagt das alte Bund, ne? Neue Bund, eigentlich besser als der alte Bund, oder? Das heißt, diese Segnungen gehören uns auch. Und für mehr von Jesus in meinem Leben, auch dass Dinge einfach gut laufen, besser laufen, ist wirklich in dieser Beziehung reinzutreten. Ich glaube, eine Schlüsselstelle fand ich noch, ihr kennt die Geschichte vom Auszug Israels aus Ägypten ins gelobte Land. Ne? Und da gab es so eine Stelle, wo Israel hat rumgebockt und Mose hat sich so dazwischen gestellt. Und dann sagt Gott so, naja, ich schicke einen Engel, der führt euch, aber ich habe jetzt keine Lust mehr. Nein, ich möchte, dass du persönlich uns führst. Ne? Mir ist wichtig, dass du da bist, ganz persönlich. Und ich glaube, Gott wollte es auch hören. Ich glaube, nichts ist wichtiger in deinem Leben. Ne? Es geht nicht darum zu funktionieren, die 600, keine Ahnung, 13 Gebote richtig zu halten oder so, sondern wenn die Beziehung stimmt mit Jesus und ich Und klar, du kannst ja zurückdenken, ich, ne, einfach aus Liebe heraus. Ne? Ich kaufe ihr sogar ihren Lieblingskaffee, ne? Auch wenn sie meinen Kaffee nicht mag. Aber versteht ihr, wenn ich aus Liebe Dinge tue, die Liebe tut nichts Böses. Ne? Die Liebe motiviert mich. Wenn ich aus Liebe Dinge tue, werde ich nicht ausbrennen, ne? Weil ich ja aus einer ganz anderen Motivation heraus Dinge tue. Und das ist das Geheimnis, ja. Und ich kann es machen da drauf, ne, aber du selber musst dein Herzenstür aufmachen. Du selber musst sagen, Herr, lass dich rein in mein Herz, in meine Vergangenheit, in das, was kaputt ist, in die Hoffnungslosigkeit vielleicht, in die Dinge, die ich nicht verstehe. Und ich lass dich rein und sag, ja, hol mich ab. Ja, und ich möchte ganz neu diese Liebe spüren. Und das ist so, wo ich mir wünsche, dass wir in dieser Haltung das Abendmahl machen. Ich lese mal, du bist bereit, Tom? Ach so, ich lese, genau, vielleicht lese ich gerade den Abendmahlstext noch und dann, ich lese es in Korinther, ne? 1. Korinther 11, 23. Ihr wisst doch, was der Herr bei dieses Mal gesagt hat. Ich selbst habe diese Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Ein Liebesbeweis. Gott hat bewiesen, dass er dich liebt. Ja, das muss noch in dein Herz hinein. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Soweit mal. Also du musst nicht nach vorne kommen, wenn du nicht magst, dann lass es einfach Freiheit. Wir werden ein Lied spielen. Ich werde vorher noch natürlich beten. Danach, wenn wir zum Abendmahl gehen, so reihenweise, wird ein Lied laufen. Da möchte ich jetzt den Text dazu lesen auf Deutsch, ne? Die deutsche Übersetzung. Und darum geht es um diese waghalsige Liebe Gottes zu dir. Diese reckless love heißt es. Heißt, bevor ich ein Wort sprach, sangst du, du hast mich geformt, mir Leben eingehaucht. Du warst schon immer gut zu mir. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf, lässt 99 stehen. Ich weiß genau, dass ich es nicht verdient habe, doch du gibst dich für mich hin. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Ich war noch dein Feind, doch du hast gekämpft um mich. Du warst schon immer gut zu mir. Du warst schon immer gut zu mir. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf, lässt 99 stehen. Ich weiß genau, dass ich es nicht verdient habe. Doch du gibst dich für mich hin. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Das wiederholt sich jetzt nochmal hier. Jesus wartet heute auf dich, vielleicht auch auf deine Entscheidung, vielleicht auch auf eine neue Entscheidung, sagen, ja, hier, ich möchte ganz neu deine Liebe haben, in deiner Gegenwart sein, dich in meinem Leben haben, der sein, der nah an dir dran ist, der neue Perspektive bekommt für sein eigenes Leben, deinem Umfeld, für die du verantwortlich bist. Neue Perspektive für Job oder was auch immer, für Familie. Und ich möchte beten und dann werden wir das Lied spielen und dann triff einfach eine Entscheidung. Lass zu, dass Jesus dir begegnet. Ich kann jetzt drüber reden, nochmal 10-mal drüber predigen, aber du musst die Entscheidung treffen, deine Herzenstür aufzumachen und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich lasse dich rein. Ich treffe diese Entscheidung. Ich glaube, er fragt auch heute vielleicht dich jetzt, vertraust eine Entscheidung. Vertrauen ist nicht etwas, wo du sagst, ich habe zu 99% in meinem Leben schlechte Erfahrungen, lasse ich das lieber weg. Ne? Vertrauen heißt, ich vertraue, dass es jetzt besser läuft, weil Jesus das zu seinem Wort steht. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen hier und wenn wir jetzt wirklich hier das Abendmahl nehmen, bitte ich dich, dass du unsere Herzenstüren aufmachst. Und ich danke, dass du vertrauenswürdig bist, dass du uns hilfst zu sehen, dass du einen Plan hast für unser Leben, dass du uns liebst. Danke, Jesus. Danke für dein Leib und auch dein Blut, was du vergossen hast für jeden Einzelnen hier. Amen.